eine Minute Stille. Was für eine ungewohnte Erfahrung in unserem Alltag. Über diesen Text geht es mir. Wenn ich anschaue deine Himmel, deine Hände Werk, den Mond und die Sterne, die du geschaffen hast, um nicht mehr, aber auch nicht um weniger soll es gehen. Weil ich glaube, dass wir das verlernt haben, das zu tun. Die Himmel anzuschauen, den Mond und die Sterne, die er geschaffen hat. Aber dem Psalmisten, in diesem Fall David, führt das in die Anbetung. Er schaut in das, was er als Himmel kannte, als es noch keine lichtverseuchten Großstädte gab und er nachts auf der Weide in einen wahnsinnigen Sternenhimmel hineingucken konnte. Das ist in Berlin zumindest tagsüber eine Katastrophe gar nicht möglich. Ja, aber geht in Länder, wo halt abends kein Licht angemacht ist, in Dschungel oder irgendwohin, da sieht man irre viel. Und der Psalmist damals ist hellauf begeistert. Er lässt diese Weite, diese Größe, und auch vom Mond kann man ja ohne Fernglas schon eine ganze Menge erkennen, wenn er in einer gewissen Nähe zur Erde ist. Es ist manchmal erstaunlich, wie groß dieser Mondball sein kann, den wir meistens nur als weißen Scheinwerfer irgendwo kennen. Aber es gibt bestimmte Positionen der Umlaufbahn, wo er sehr nah bei uns ist und man ist erstaunt, wie man was nennen kann. Timion hat vorhin gesagt, wow, da ist ja ein See. Auf dem Mond war so ein, es war ein Krater, aber es sah auf den ersten Blick aus wie ein See für ihn. Ja. Und sowas kann man mit offenem Auge sehen und das konnte David damals schon. Es hat ihn in der Anbetung getrieben und er hat gesagt, wenn ich das anschaue, was ist der Mensch? Was bin ich? Dass du irgendwie mich in das mit hineinnimmst. Er lässt sich also erschlagen von der Weite, für ihn gefühlt unendlichen Weite. Und wie viel mehr wir, die wir Teleskope haben, die wir ein Hubble-Teleskop in den Weltraum geschossen haben, was richtig weit guckt. Was machen wir, die wir zigtausende Satelliten mittlerweile in den Weltraum geschossen haben? Nicht alle umfliegen uns. Einige sind richtig weit unterwegs seit Jahrzehnten. Und senden bis heute immer noch Bildmaterial oder Daten. Und ich würde gern antworten auf das Erste, was ich gesagt habe, mit einem Lied, wo wir festgestellt haben, es steht zwar in dem hochgeliebten Lobenbuch, aber das heißt nicht, dass jeder es kennt. Ich dachte immer, Loben kennen wir alle und das Neue ist anders. Nee, beim Loben gibt es auch ein paar schwarze Löcher. Und das Lied heißt, Herr, ich sehe die Himmel, deiner Hände Werk. Carsten, du wolltest die Umfrage machen, Entschuldigung. Okay, ich bin gerade ermächtigt worden. Wer kennt das Lied? So, Carsten, was machen wir jetzt mit den vier Leuten? Fünf? Singen wir oder singen wir? Eher nicht? Okay. Ja, vielleicht kannst du das, die Melodie durchspielen und wir lesen in der Zeit den Text. Vielleicht singen wir es im Herzen einfach dem Herrn so, wenn wir es nicht musikalisch kennen.
Was sind die Menschen, dass du an sie denkst und Sorge für sie trägst? Herr, ich seh die Himmel, deiner Hände Werk, den Mond und die Sterne, die du gemacht. Und ich muss dir danken, denn du bist groß. Und hast doch an mich in Liebe gedacht.
Danke. Fast hätten wir es gesungen, oder? Wir waren nicht mehr weit entfernt, hätten wir es alle miteinander gesungen. Aber es ist ein schönes Lied und ich mag es, wenn musikalische Leute in die Lage versetzt sind, Bibeltexte zu vertonen, weil dann lernt man auf diese Art gleich Bibeltext auswendig und nicht irgendeine komische Theologie, die in manchen Liedern ja drin steckt. Aber jetzt verlasse ich gerade mein Thema. Also, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit, dass Gott in die Himmel eine Predigt geschrieben hat und wir durch das Schauen in die Himmel, in den Mond und die Sterne, die er geschaffen hat, dass wir dort die Herrlichkeit Gottes sehen. Und mein Ziel ist eigentlich heute nur wieder Freude daran zu wecken, sowas einfach mal zu tun. Die Himmel erzählen die Größe Gottes, Psalm 19,2. Und ich lade euch ein, in den nächsten Tagen und Wochen bewusst mal in den Himmel zu gucken. Bewusst einfach mal in den Himmel zu schauen und zu sagen, wo kann man hier die Herrlichkeit Gottes erkennen? Im Psalm 136 heißt es, preist den Herrn, denn er ist gut. Und das wird dann erklärt in Vers 3, preist den, der die Himmel gemacht hat mit Einsicht. Sehr gerne hätte ich von Astronomie Ahnung. Achtung, Astronomie und Astrologie sind zwei völlig unterschiedliche Schuhe. Astrologie sind die Kaffeesatzdeuter und Astronomen sind die, die sich um die Planeten und die Sterne und alles Mögliche, wie das alles zusammenspielt, kümmert. Und ich merke, ich habe dafür keinen Kopf. Allein dieses 3D-Vorstellen. Ich habe zu weit geklickt, danke. Sorry, ich bin bei der Folie. Ich würde sehr gerne verstehen, was da oben abgeht. Das ist eine hochkomplizierte Wissenschaft. Aber das ist das, was Gott gebildet hat mit Einsicht. Psalm 136, der du die Himmel gemacht hast mit Einsicht, den sollen wir preisen. Deswegen ist es auch gut, sich mal faszinieren zu lassen davon, dass man nicht versteht, wie das mit diesen ganzen Umlaufbahnen funktioniert und warum der Saturn und der Jupiter immer noch nicht mit uns zusammengeknallt sind, wie auf so einem Billardtisch. Da ist eine Automatik anscheinend hinter, die ich nicht ausgeblendet habe, deswegen geht er immer weiter. Gut, dann nochmal zurück zur Folie zum 100. Mal. Hier, Psalm 148, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn ihr Himmel, ich muss leider auf die andere Seite lesen, kann ich selbst nicht lesen, lobt ihn ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser, die ihr oberhalb des Himmels seid. Loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren geschaffen. Sonne und Mond und Sterne sollen Gott loben. Naja, wie soll das geschehen? Die haben ja keinen Mund, die können nicht loben. Aber indem wir hineingucken, indem wir uns begeistern lassen von diesen Geschöpfen, ist jetzt vielleicht ein blödes Wort, von diesen geschaffenen Dingen Gottes, sollen wir ihn loben. Und mehr möchte ich heute nicht erreichen. Aber das ist ein ganz langer Weg. So, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil hier die ganzen Sachen... Jetzt kommt das zweite Lied schon. Okay, wunderbar. Eigentlich nicht. Ich schalte mal kurz auf dunkel. Also ich habe ziemlich lang an der Predigt gesessen, aber ich merke, die Reihenfolge stimmt noch nicht ganz. Der Blick in den physischen, nicht den geistlichen, der Blick in den physischen Himmel zeigt uns Gottes Majestät, seine Hoheit. Und das, was wir da erkennen, soll etwas bei uns auslösen, soll sich auswirken, soll bei uns eine Reaktion hervorrufen. Eine meiner Lieblingsstellen, Römer 1, 20 bis 22, sagt in komplizierter Art und Weise, aber eigentlich eine ganz klare Botschaft. Jeder Mensch nimmt in der Natur Gottes Wesen wahr. Wer in die Natur guckt, nimmt Gottes Wesen darin wahr. Nicht alles von seinem Wesen, aber wesentliche Eigenschaften seines Wesens. Aber Gott ist zornig über den Menschen. Und warum? Weil der Mensch Gottes Herrlichkeit oder Gottes Wesen im Himmel wahrnimmt oder in der Natur, in dem Geschaffenen wahrnimmt, ihm aber weder dafür Dank darbringt, noch ihn verherrlicht. Deswegen ist Gott zornig über die Menschen. Gott hat die Schöpfung nicht nur zu unserem Genuss geschaffen, sondern auch, vielleicht sogar vor allem, als ein Spiegel seiner Herrlichkeit. Er hat die Natur geschaffen, um zu zeigen, wie groß seine Majestät ist, wie mächtig seine Hoheit ist. Und er wünscht sich, ja, er erwartet, dass wir ihm dafür danken und ihn dafür verherrlichen. Im Oktober habe ich mit euch eine andere Predigt gehalten, die eigentlich das gleiche Ziel hatte. Da sind wir aber nicht in den Makrokosmos gegangen, sondern waren eher bodennah unterwegs. Vielleicht erinnert ihr euch noch an viele Fotos von Rosen oder von Krebsen, von Kinderhänden oder von Menschen. Und da haben wir auch darüber nachgedacht, dass Gott ein Schöpfer ist und wir mit dem Blick in die Schöpfung erkennen können, wie sein Wesen ist oder einiges von seinem Wesen dort wahrnehmen können und ihn dafür anbeten können. Die Predigt hieß selbstverständlich oder bewundernswert, wenn Gott spricht. Auf meiner Website mit Folie und Ton, falls jemand vergessen hat oder sich dafür interessiert. Und heute, wie gesagt, mal nicht guck in das kleine Kleine, sondern gucken wir in das Große und ich lade ein, zu machen, was David im Psalm 8 geschrieben hat. Wenn ich anschaue deine Himmel. Also, lasst uns das erstmal tun. In die Himmel schauen. Deine Hände Werk, den Mond und die Sterne angucken. Du könntest also nachts auf einen Berg klettern. Unseren großen Berg in Solana in Berlin, da haben wir immerhin eine Sternwarte draufgepackt. Also ganz so schlecht scheint die Höhe schon nicht mehr zu sein. Die in Kreuzberg können gerne auf den Kreuzberg laufen. Ihr hier unten habt vielleicht auch ein paar Erhebungen, wo nicht ganz so viel Licht euch stört beim Hochgucken. Tut das. Besucht ein Planetarium. Und wer wegen gewisser Regeln zum Impfstatus da jetzt gerade nicht hinein darf, wir leben im 21. Jahrhundert. Die NASA, also die US-amerikanische Raumfahrtagentur, hat wahnsinnig viel Videomaterial bei YouTube geparkt. Und zwar in einer Auflösung, ich kenne Bildmaterial aus den 60er Jahren. Irgendwas Verwaschenes, Unscharfes in Schwarz-Weiß. Leute, das ist 60 Jahre her. Mittlerweile hat die NASA Bildmaterial bei YouTube eingestellt, da versagen viele eurer Fernseher, das darzustellen. Also HD, UHD, 8K, alles da. Ja, also, und je feiner das Bild, desto mehr sieht man die Details. Ich lade euch ein, einfach mal sich solchen Dingen auszusetzen. Und es gibt auch noch die guten alten Bücher. Geliehen in Büchereien, gekauft in Buchläden, online, offline. Ich lade euch einfach ein, nehmt euch in den nächsten Wochen und Monaten einfach mal Zeit, in die Himmel Gottes zu gucken, in den Weltenraum vorzudringen. Nicht unbedingt persönlich wie William Shatner vor wenigen Monaten, aber vielleicht einfach mit den Äuglein einfach mal hineinzugucken. Aber nehmt euch bei der Aktion einen Zettel mit, auf dem steht Anbeten und Danken nicht vergessen. Lasst uns also nicht nur die Begeisterung haben für etwas, damit wären wir mit allen Weltmenschen gleich, sondern nochmal Römer 21 bis 22 sagt, dass Gott erwartet, dass wir ihm Dank und Anbetung dafür bringen. Nächster Versuch, ein Lied mit euch zu singen, das, was die ganze Zeit hier schon erscheint. Herr, ich sehe deine Welt, das ist in dem Gemeindeliederbuch, also in dem grauen, Glaubenslieder heißt das, ich sage immer Gemeindelieder, Glaubenslieder 249 oder ihr guckt hier vorne, aber die der Noten mächtig sind, gucken vielleicht in die Noten und helfen uns, das zu singen. Nee, komplett, ich blätter dann weiter. Drei Teile hat mein Beitrag heute. Wir kommen zu Teil 2. Im ersten Teil wollte ich euch nur kurz Bilder zeigen. Mein Herz war voll, noch mehr Bilder zu zeigen. Ich habe lange Videos auf meiner Festplatte, aber ich darf euch auch nicht überfordern an der Stelle. Also, herzliche Einladung, guckt selbst einfach mal in den Himmel oder in die Himmel. Kommen wir zu einem zweiten Abschnitt, wo ich Menschen sprechen lassen möchte, die das getan haben für uns. Auf eine Art und Weise, wie es keiner von uns tun konnte. Im Hinblick auf meine Person sage ich leider, weil ich wollte das mal werden, was diese Leute geworden sind. Wir kommen gleich dazu. Ich möchte jetzt ganz viel über Menschen sagen. Das tut mir ein bisschen leid. Das ist nicht so wahnsinnig viel Bibeltext, was jetzt kommt. Ich möchte diese Zeugnisse von Menschen hören und ich bin mir selbst bewusst, dass ich damit die einzelne Person so ein bisschen in den Vordergrund hebe. Ich will sie aber nicht zum Helden erheben, auch wenn ich an einer Stelle, glaube ich, das Wort Held verwenden werde. Aber mir geht es nicht darum, diese Menschen hier zu loben, sondern sie nur als Zeugnisträger hier zu verwenden. Und mir geht es um das, was sie erkannt haben, als sie in die Himmel geguckt haben. Und einfach, dass wir uns das anhören. Und ich möchte das gerne im Geiste von Robert Boyle tun. Robert Boyle hat 1627 bis 1691 gelebt. Ich glaube, jeder von Ihnen kennt ihn. Er war ein prominenter Wissenschaftler. Er wird als eine der wichtigsten Personen in der Geschichte der Chemie bezeichnet. Chemie war das erste Fach, was ich abgewählt habe. Also von daher, ich bin definitiv kein Fan. Aber dieser Mann hat grundlegende Erkenntnisse im 17. Jahrhundert nach Christus zur Chemie erarbeitet. Aber, und das war damals noch cool, er war halt nicht nur Chemiker, sondern auch Theologe. Heute würden Leute sagen, das schließt sich doch aus. Und genau das ist einer der Aspekte. Schließt sich Glaube und Wissenschaft wirklich so schrecklich voneinander aus. Ihr werdet merken, ich bin nicht ganz überzeugt. Boyle war Theologe und ein extrem starker Verteidiger, sogenannter Apologet des christlichen Glaubens. Und obwohl gerade in der Chemie so sehr viel sich getan hat, in der Naturwissenschaft in dieser Zeit sich sehr viel verändert hat, stand er immer dafür ein, dass die Bibel bleibt. Und dass die Bibel Recht hat und dass die Bibel nicht verändert werden darf, bloß weil die Wissenschaft jetzt gerade meint, irgendwas entdeckt zu haben. Er selbst könnte als ein Leiter der wissenschaftlichen Revolution bezeichnet werden, so habe ich in einem Artikel gelesen. Aber wie gesagt, er weigerte sich trotzdem, obwohl er so viel in der Wissenschaft erkannte, irgendwelche Abstriche an der Bibel zu machen. Und das finde ich toll. Er warb stattdessen intensiv dafür, dass wissenschaftliche Forschung zur Verherrlichung Gottes beitragen könne. Also Wissenschaft betrieben, um Gott zu verherrlichen, das ist Robert Boyle. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt hier vorne ein paar Menschen erscheinen lassen. Wir kommen zu dem Abschnitt Zeugnisse aus dem Weltall. Ich werde jetzt mit vielen Fachbegriffen operieren. Ihr müsst nicht alles verstehen, was Mercury, Gemini und Apollo und so weiter ist. Aber für die, die so ein bisschen Überblick haben, wir sind in der Apollo 8 Mission. Dezember 1968, klein Ansgar, 3 Monate alt, noch in Windeln liegend und hat keine Ahnung, was gerade passiert. Apollo 8 war der 2. bemannte Raumflug der US-Amerikaner. Und es war der 1. bemannte Flug zum Mond, nicht auf dem Mond. Da wissen wir alle, das war Apollo 11. Aber sie wollten schon mal zum Mond fliegen. Das große Ziel war die Mondlandung und Apollo 8 hat schon mal den Flug dorthin trainiert. Und die 3 Astronauten, Frank Borman, das kann man hier oben in dem Patch, in dem Aufnäher sehen, Frank Borman, William Anders und James Jim Lovell waren die ersten Menschen, die mit eigenen Augen die Rückseite des Mondes gesehen haben. Alle das, was wir nicht können, weil der Mond sich immer so dreht, dass wir immer nur die Vorderseite sehen. Und links ist das erste Schwarz-Weiß-Bild, was wir von einem sogenannten Erdaufgang hatten. Also wir kennen alle nur Sonnenaufgänge und bei ihnen ist halt die Erde hinter dem Mond aufgegangen, so ihre Wahrnehmung. Das hat natürlich was mit den Umdrehungen zu tun. Und das Bild hat Frank Borman gemacht, hat Bill Anders gemacht, obwohl es im Flugplan gar nicht vorgesehen war. Also da stand nirgendwo Foto machen. Aber Kommandant Frank Borman hat das Raumschiff um seine Längsachse gedreht. Und durch diese Rotation erschien plötzlich die Erde im Seitenfenster. Und Bill Anders rief aus, "Oh my God, look at that picture over there. Here's the Earth coming up. Wow, is that pretty." Oh mein Gott, seht euch dieses Bild da an. Hier geht die Erde auf. Mann, ist das schön. Die 3 waren am 21.12.68 gestartet. 3 Tage später war was? Genau, 24.12. Heiligabend. Ist jedes Jahr so, auch 1968 war das. Ne? Und am Heiligabend erreichten sie die Mondumlaufbahn. Große Bekanntheit hat dieser Heiligabend durch eine Geschichte bekommen. Die wenigsten von uns haben es persönlich erlebt. Weiß jemand zufälligerweise, was die 3 am Heiligabend gemacht haben? Die ersten Menschen, die den Mond umfliegen, die Rückseite des Mondes sehen, die ersten Menschen, die einen Erdaufgang machen, zeigen, oder sehen und dann uns sichtbar machen. Sie haben eine Fernsehübertragung aus dem Mondorbit vorgenommen und haben währenddessen die ersten Zeilen der biblischen Schöpfungsgeschichte als Weihnachtsbotschaft für die gesamte Erde verlesen. Ihr hört jetzt den Originalton, logischerweise in Englisch. Ich zeige euch den deutschen Text in Auszügen auf der Seite. Mir geht es ein bisschen um die Atmosphäre. Ja, die Schöpfungsgeschichte kennt ihr. Aber ich fand es einfach schön, es einfach mal zu hören, wie vom Mond, wo die ganze Erde hinguckt, Gottes Wort um den Erdball geht.
We are now approaching lunar sunrise and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters, and God God said, let there be light. And there was light. And God saw the light. That it was good. And God divided the light from the darkness.
And God called the light day. And the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters. And God made the firmament. And divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. And the evening and the morning was the second day.
God said, let the waters under the heaven be gathered together into one place. And let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth. And the gathering together of the waters called these seas. God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth.
Mir kommen bei sowas die Tränen. Drei Helden, auf die die ganze Welt guckt, schalten ihre Mix an und senden etwas zur Erde. Das war nicht abgestimmt mit der NASA. Und sie entscheiden sich. Wir preisen den, der das gemacht hat.
Ja! Yeah!
Traumhaft. Aber wir leben auf der Erde. Und die Erde hasst Gott. Und es hat aufgrund dieser Transmission, aufgrund dieser Übertragung großen Stress gegeben. Eine überzeugte, vehemente Atheistin hat dagegen geklagt, hat die NASA verklagt. Die NASA hat enormen Stress deswegen gehabt. So viel zur Realität, die diese Erde auch hat. Apollo 11. Kaum einer kennt seinen Namen, eigentlich schade. Alle kennen Neil Armstrong, der erste Mann auf der Welt, auf dem Mond. Und alle denken immer, wenn so ein Foto kommt, dass es Neil Armstrong ist. Nein, es gibt kaum Fotos von Neil Armstrong. Also Fotos, auf denen er abgebildet ist. Warum? Sein Job war, Fotos zu machen. Das heißt, wenn ihr auf den Helm guckt, dann seht ihr dort einen Astronauten. Das ist Neil Armstrong. Wen ihr dort seht, ist Buzz Aldrin. Also wann immer ihr diese Fotos seht, denkt bitte nicht, ihr hättet Neil Armstrong gesehen. Mit den Worten, das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit, hat Neil Armstrong am 21. Juli 1969 als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt. 20 Minuten später folgte ihm sein Kollege Buzz Aldrin. Das hat man irgendwann schon mal gesehen, oder? Wir kennen immer nur die angenehmen Seiten oder die wichtigsten Sachen, ja, die Landung und dann den Ausstieg. Zwischen der Landung und dem Ausstieg waren 6 Stunden Pause. Die sind nicht gelandet, ausgestiegen, haben irgendwelche Marsmännchen gewunden, sind wieder eingestiegen, haben sich schnell noch eine Cola am Kiosk geholt und sind losgebraust. Die sind gelandet und mussten erstmal Pause machen. Das war geplant, dass sie Pause machen, weil das extrem anstrengend war. Und wer genauer hinguckt, weiß auch, dass die Mondlandung überhaupt nicht so lief, wie sie geplant war. Die wäre, also es ist haarscharf an der Katastrophe vorbeigeschmettert, das Ganze. Und nur weil Armstrong gut pilotiert hat, ist das Ding nicht in die Katastrophe gekommen. Also die Jungs hatten eine Pause nötig. Aber die Pause war auch geplant. Und was wir nicht erfahren haben, zunächst durch die Funkübertragung, ist, was sie gemacht haben in diesen 6 Stunden. Buzz Aldrin war nicht nur Astronaut, sondern zu seiner Zeit auch Mitglied, an einer Stelle habe ich gehört, Elder, Ältester, einer presbyterianischen Gemeinde in Texas, also landläufig Christ. Ich kann jetzt nicht sagen, wie wiedergeboren er ist, ja, aber auf jeden Fall, er war Christ und er hat mit seinem Pastor aus seiner Gemeinde etwas abgestimmt und das dann auch gemacht. Erst im Nachhinein haben wir das erfahren. Buzz hat als Christ auf dem Mond in aller Stille, als allererster Mensch, das heilige Abendmahl eingenommen. Das, was wir vorhin in der ersten Stunde gemacht haben, er war der erste Mensch, der das auf dem Mond getan hat. Er hatte neben Brot und Wein auch einen kleinen silbernen Abendmahlskelch seiner Kirche als Teil seines minimalen persönlichen Gepäcks mitgenommen. Also sie durften immer ganz wenig mitnehmen. Gewicht war immer das große heiße Thema in der Raumfahrt damals, ja. Und deswegen hatte er nur minimales persönliches Gepäck und er hat sich entschieden, ich nehme Brot, Wein und dieses kleine Abendmahlsgefäß mit. Im Vorfeld hatte der Pastor seiner Kirche geklärt, dass aus theologischer Sicht keine Einwände dagegen bestehen, diese spezielle Kommunion dort oder Abendmahlfeier zu haben. Und Aldrin hat vor der Einnahme von Brot und Wein dann einen Bibeltext verlesen, Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viele Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Er konnte keine Bibel mit hochnehmen, weil zu schwer. Deswegen hat er sich diesen Text auf einen kleinen Zettel geschrieben. Ihr seht den Zettel vorne. I am the wine. Also für die, die in der ersten Reihe sitzen, können es vielleicht gerade noch erkennen. Also das ist der Text, den er hier gelesen hat. Auf der linken Seite ist der Text, den er auf die Erde gefunkt hat. Aldrin berichtet, ich hatte mir vorgenommen, diese Bibelstelle ebenfalls über Funk zur Erde zu senden. Aber ich war von der NASA in letzter Minute gebeten worden, das nicht zu tun. Die NASA befand sich schon in einem Rechtsstreit mit einer ausgesprochenen Religionsgegnerin wegen eines Bibelzitates während der Apollo 8-Mission. Und so gab es eher eine unverfängliche, für jede Religion akzeptable oder auch Nicht-Religion akzeptable Durchsage ohne jene Bibelstelle. Danach schaltete Buzz sein Mic aus, betete, las die Bibelstelle, nahm das Mal ein. Und später sagt er in einem Interview, es war für mich interessant, darüber nachzudenken. Die erste Flüssigkeit, die auf dem Mond eingegossen, das erste Nahrungsmittel, das dort gegessen wurde, es waren die Bestandteile des Abendmahls. Und einige der ersten Worte, die auf dem Mond gesprochen wurden, waren Worte von Jesus Christus, der Erde und Mond geschaffen hatte. Hollywood hat diese Begebenheit erstaunlich wahrheitsgetreu nachverfilmt. Auf Englisch, aber mit der Vorgeschichte, die ich erzählt habe, kommt ihr, denke ich, auch mit, wenn ihr das Englischen jetzt nicht ganz so mächtig seid. Also Dave, wenn du ein Problem hast, frag mich im Nachhinein.
Neil, there's something I'd like to do if you don't mind. I cleared it with Deke. After all the grief that Frank and the others got for reading from Genesis, I can't be specific, but something I want to do. Houston, Tranquility, over.
Tranquility, Houston, go ahead.
Roger, this is the LEM pilot. I'd like to take this opportunity to ask every person listening in, whoever or wherever they may be,
to pause a moment and contemplate the events of the past few hours.
And to give thanks in his or her own way. Over.
Roger, Tranquility Base.
I am the vine and you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit. For you can do nothing without me.
Am Ende der Mission, als Aldrin zur Erde zurückkehrte, las er einen weiteren Vers aus dem Alten Testament. die er auf dieselbe Notizkarte geschrieben hatte. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Sei Macht. Apollo 15, also wieder ein bisschen später. Große Frage, gibt es auf dem Mond Bibeln? Komische Frage. Aldrin muss die Bibelverse noch abschreiben, um sie dann später zitieren zu können. Aber spätestens seit Ed White, ein Pilot, der in Apollo 1 verbrannte bei einer Bodenübung, seit Ed White haben Christen immer wieder das Ziel gehabt, wir wollen eine Bibel mit auf den Mond nehmen. Wir möchten auf dem Mond eine Bibel haben. Etliche Versuche scheiterten. Erst mit Apollo 14 sind hunderte von Mikrofilmbibeln, also auf ganz dünner Folie, in die Mondumlaufbahn gebracht worden und einige davon sogar mit auf den Mond. Etwas abgefahren, die haben dann die Folien wieder mitgebracht und auf der Erde verkauft für teuer Geld. Okay, nicht ganz so christlich, oder? Ja, kann ich zumindest nicht nachvollziehen. Aber Dave Scott, der siebte von insgesamt 12 Menschen auf dem Mond, ließ einen dieser Mikrofilme ganz bewusst im Armaturenbrett seines Mond Rovers zurück. Also Apollo 15 hatte den ersten Mond Rover, wo sie da so richtig über den Mond sausen konnten, ja. Und er hat dann eine dieser Mikrofilme im Armaturenbrett des Rovers gelassen. Seitdem gibt es auf dem Mond eine Bibel. Bring euch das Lesegerät mit. Apollo-Astronauten und viele aus der Bodenmannschaft wollten immer wieder die Bibel auf den Mond bringen. Und da hat jetzt jeder eine Meinung von uns dazu. Ja, was ist das für eine bescheuerte Idee? Sollen Marsmännchen jetzt die Bibel lesen? Was ist der Gedanke dahinter? Aber bei allem Lächeln, das wir vielleicht haben, mich begeistert, dass diesen Menschen die Bibel so wichtig war. Zu sagen, wenn ich was mit auf dem Mond mitnehme, ist es nicht mein Teddybär. Dann ist es nicht das erste Album der Beatles oder die Postkarte von meinem Heimatdorf Weiler hinter dem Berge, sondern die Bibel. Gottes Wort, die Grundlage mindestens der westlichen Zivilisation, war so vielen Menschen im Raumfahrtprogramm wichtig, dass sie es symbolisch ausdrücken wollten. Übrigens, zwischen 1985 und 1996 nahm der amerikanische Astronaut Jeffrey Hoffman, er war Jude, auf mehreren Flügen jüdische Objekte mit in den Himmel. Unter anderem eine Mini-Tora, also diese Gesetzesrolle. Im Januar 2003 nahm der israelische Astronaut Ilan Ramon unter anderem die Tora auf Mikrofilm mit an Bord der Raumfähre Columbia. Da die Columbia beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zerstört wurde, nahm im September 2006 im Gedenken an Ramon, also an diesen israelitischen Astronauten, ein kanadischer Astronaut eine weitere Tora auf die Raumfähre Atlantis mit. Diese Tora war genauso wie die Ramon mitgenommen hatte. Beide Toras waren aus dem KZ Bergen-Belsen geborgen worden. Astronauten und Bodenpersonal nehmen ihren Glauben mit zur Arbeit. Zu einer der abgefahrensten Arbeitsplätze, die es gibt. Sie nehmen ihren Glauben symbolisch mit. Zunächst hat Raumfahrt viel mit Wissenschaft und immensen Geldbeträgen zu tun. Und bei allen berechtigten Anfragen hierzu ist es doch schön zu sehen, wie Menschen in der Begegnung mit dem Weltall auch über Gott nachdenken. Wenn ich anschaue, deine Himmel, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, ich möchte noch etwas mehr in der Geschichte der Raumfahrt zurückgehen. Dr. Wernher von Braun. Oh, ich hatte eine Folie zu der Folie. Dann gönne ich euch die Folie von April 15. Ja, das ist hier die Bibel auf Mikrofilm. Hier seht ihr den Mount Rover und irgendwo da liegt jetzt eine Folie.